Ralf Rangnick ist der neue Teamchef des österreichischen Nationalteams. Was sagen unsere Sky-Experten dazu? Heute beim Audiobeweis sind Marc Janko, Martin Stranzl und Alfred Tater.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 146.
Grüß euch in die Runde.
Servus, schön, dass Servus. Du schon um 8 Uhr geschafft hast, Michi. Kompliment.
Für euch mache ich doch fast alles. Ja, Rangnick, der neue Trainer. Marc, was waren die ersten Gedanken? Was positiv, negativ oder Überraschung wie bei vielen?
Es war bis 3 Tage vor der Verkündung schon ein Quäntchen Überraschung dabei. Habe ich nicht am Zettel gehabt. Habe mir auch nicht vorstellen können, dass man sich ihn finanziell leisten wird können. Deswegen war ich dann schon überrascht, als ich die Nachricht bekommen habe aus ÖSP-internen Kreisen 3 Tage vor der Verkündung, dass es Ralf Rangnick werden wird. Und es ist im ersten Moment natürlich ein positiver Impuls, der, glaube ich, auch durch die Medienlandschaft gegangen ist. Viele Fans verbinden mit seiner Personalie in gewisser Art und Weise auch Erfolg. Warum das so ist, werden wir, glaube ich, heute auch ein bisschen genauer beleuchten. Und vielleicht auch ein bisschen genau hinschauen, weil er wieder in der Funktion, so habe ich es zumindest verstanden, des Trainers zum Nationalteam stoßen. Und da gibt es schon Unterschiede zu seinen bisherigen Tätigkeiten. Die werden wir heute herausarbeiten.
Ja, und Marc, du teilst uns gleich mit, dass du eh schon wieder alles früher wusstest, 3 Tage vorher. Martin, wie viele Tage waren es bei dir vorher bei deinen ÖFB-internen Kreisen und war es auch ein positiver Impuls?
Also ich habe das Gerücht auch wahrgenommen vorher, aber als das Gerücht aufgekommen ist, habe ich es mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen können, dass Ralf Rangnick die Nationalmannschaft betreuen wird, eben unter dem Aspekt, dass er erst zu Manchester United gekommen ist und einen Anschlussvertrag hat in einer beratenden Funktion. Deswegen konnte es mir ehrlich gesagt aufgrund dessen überhaupt nicht vorstellen und habe das Gerücht eigentlich relativ schnell ad acta gelegt, aber man wird aktuell im Sport immer wieder eines Besseren belehrt. Von dem her war es für mich schon eine Überraschung, ja.
Alfred, hat der ÖFB auf die Kritiker reagiert, auf die vielen zuletzt?
Kritiker inwiefern?
Bezüglich eines Spielstils, der nicht zum Team passt, etc. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, die Debatte führen wir später. Ich denke, dass zunächst einmal es ein großer Marketing-Coup ist. Unabhängig, was wir dann nachher noch substanziell über diese Bestellung besprechen werden, ist es auf jeden Fall einmal eine Entscheidung, die über die eigenen Grenzen hinaus wahrgenommen wird im Fußball. Also überall in Europa kennt man den Namen Rangnick jetzt noch als Manchester United-Trainer in einem sehr großen Fußballland tätig. Daher glaube ich, dass das zunächst einmal ein sehr großer Imagegewinn ist, auch für den ÖFB. So einen Mann verpflichten zu können, das geschieht sicher nicht alle Tage. Also das ist einmal der erste Pluspunkt.
Gibt es einen zweiten auch?
Nein, wir werden dann noch weitersprechen, ob es noch Minuspunkte gibt oder auch, du weißt schon, früher hat man in der Schule einen roten Punkt bekommen, wenn man einen Blödsinn gesprochen hat und den grünen, wenn man aufgezeigt hat, Herr Lehrer, ich weiß das!
Bist du in die Waldorfschule gegangen, Fredl, oder was ist
steckt da drin? In die Baumschule bin ich gegangen.
Ja, ich kenne sonst nur Plus, Minus und eine Welle, aber bin ja ein paar Jahre jünger wie ihr.
Ich bin weder Plus, Minus und eine Welle.
Gut, schweifen wir nicht ab. Ja. Fakt, aus meiner Sicht, überraschende Entscheidung, die auf sicherlich über die Landesgrenzen hinaus in Europa wahrgenommen wird.
Tja, und es ist aber kein österreichischer Trainer. Wo du, Alfred, ja auch immer gesagt hast in letzter Zeit, es sollte eigentlich einer sein.
Ja, dieser Umstand hat auch mehrere Facetten. Ja. Erstens, auf dem beharre ich. Ja. Ich verstehe nicht, warum ein Bewerb, den die FIFA macht, Weltmeisterschaften oder die UEFA, Europameisterschaften, wo eben nur Spieler mit dem jeweiligen Pass des Landes mitspielen dürfen, warum da nicht konsistent auch der Trainer so einen Pass haben soll. Also mir erschließt sich das nicht, dass hier nicht aus einem Guss sozusagen auch der Nationaltrainer des Landes Österreich ein Österreicher ist. Mittlerweile ist es ja so, dass in Europa zumindest die in der Weltrangliste vor Österreich liegen, alle Trainer haben aus dem jeweiligen Land, mit Ausnahme von Belgien, die einen spanischen Trainer haben, aber sonst ein Deutscher trainiert Deutschland, ein Engländer England etc. etc. Also ich glaube, dass hier die Verbände verpflichtend auch in diese Richtung in Zukunft argumentieren sollten, oder was heißt als Lizenzkriterium, dass das aus einem Guss ist. Ich verstehe bis heute nicht, warum Capello einmal England trainiert hat oder Russland trainiert hat und was weiß ich, was da noch alles an Blüten gibt. Das ist der erste Punkt. Na, bin gleich fertig. Der zweite ist, der ÖFB muss sich verabschieden vom österreichischen Weg, der jetzt sehr lange auch bei uns propagiert wurde, schon unter Willi Ruthensteiner begonnen und fortgeführt. Aber der österreichische Weg scheint eben nur ein Feigenblatt zu sein, weil dort, wo der österreichische Cheftrainer sozusagen dann arbeiten soll, dann ist kein Österreicher. Also auch hier, wo man großen Wert legt auf die Trainerausbildung innerhalb des ÖFB, weil man ist in der UEFA ein Vorzeigeland, was auch die Trainerausbildung betrifft, bla 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 bla. Wenn es dann ins Eingemachte geht, sozusagen der Head über alle Trainer, dann ist plötzlich kein Österreicher. Das ist auch eine politische Sache, die mir nicht gefällt in dem Zusammenhang. Also zwei Punkte, was die Nationalität betrifft. Zum ersten, bitte konsistent werden, UEFA und FIFA. Und zweitens, bitte nicht mehr vom österreichischen Weg sprechen.
Also ich wollte vorhin dazu mich beimengen, insofern, als dass ich diesen Punkt, den der Frele jetzt gerade aufgegriffen hat und auch in die Runde geworfen hat, einen sehr, sehr spannenden finde. Und wir haben das einmal im Telefonat einmal erörtert, gemeinsam, Frele, wenn du dich erinnern kannst. Und ich fand das so aus der Sichtweise, habe ich das noch nie gehört. Und ich finde das schon eine interessante Herangehensweise, möglicherweise auch für die FIFA, dass man hergeht und sagt, okay, ab sofort sind nur mehr Trainer aus dem eigenen Land berechtigt, eine Nationalmannschaft zu führen, weil eben die Spieler auch nur in unserem Fall Österreicher sein dürfen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass ich jetzt die Grundstimmung jetzt einfach so bei mir ist, dass ich momentan jetzt nicht in Anführungszeichen jetzt alles schlecht reden möchte, sondern dass ich natürlich dem Trainer Rangnick, dass man jetzt noch nicht viel sagen wird können. Es gibt ein paar Fragezeichen. Unter anderem seine Doppeltätigkeit, er wird weiterhin Berater sein bei Manchester United, er wird Nationalteamtrainer sein. Das hat immer ein bisschen was von, das eine oder das andere ist ein bisschen ein Nebenjob für mich. Das heißt, es leidet möglicherweise eine Seite ein bisschen mehr wie die andere, je nachdem wie die Erfolgslage ist auf dem jeweiligen Lager. Also da macht er sich schon mal von Haus aus ein Fass auf, was möglicherweise ein bisschen unnütz ist. Aber wir haben ja auch gehört von Bernhard Nordholt, dem Wirtschaftsverantwortlichen vom ÖFB, dass es aufgrund dieser Konstellation überhaupt erst möglich war, ihn verpflichten zu können. Das heißt, am Ende des Tages geht es wie so oft auch, dass die Balance am Konto stimmt. Und da wurde dieser Coup nur möglich, weil er eben weiterhin Berater bei Manchester United bleiben wird. Gary Neville hat sich sehr, sehr kritisch geäußert zu dieser Situation, weil er nicht der Meinung ist, dass es auf dem Level möglich ist, dass du quasi zwei solche Posten inne hast, ohne eine andere Seite zu vernachlässigen. Da gehe ich möglicherweise auch ein bisschen in seine Richtung und stimme dem zu. Aber nochmal, ich glaube, dass Ralf Rangnick, wie der Fredl es auch schon gesagt hat, über die Grenzen hinaus bekannt ist, ein Fachmann ist, er kennt den Fußball, hat in vielen Tätigkeiten in Vergangenheit konzeptionell Großartiges geleistet. Und da ist jetzt einfach auch ein Riesenunterschied zu seiner jetzigen Tätigkeit. Nationalteamtrainer ist einfach eine total andere Thematik. Du musst aus vorhandenem Spielerpotenzial das Beste formen. Du kannst nicht, wie es bei Leipzig gemacht hat, wie es bei Red Bull eingeführt hat, aus einem Fundus vom Weltmarkt dir die Besten quasi holen oder die zu deinem System passen, sondern du hast in Österreich, hast du nur einen Fundus von 30, 35 Spielern, aus denen du wählen kannst. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wie er seine Visionen, die er zweifelsohne auch für Österreich haben wird, wie er die umsetzen wird können. Und deswegen bin ich jetzt einmal so, dass ich alles andere als negativ bin, sondern wünsche ihm auf diesem Weg alles erdenklich Gute und hoffe als Fan in erster Linie vom ÖFB, von dieser Mannschaft, dass sich der Erfolg einstellen wird. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die momentan mit einem Fragezeichen zu beleuchten sind, die ich eben gerade ausgeführt habe.
Ja, und Martin, in dieser ganzen Diskussion rund um die Teamchefsuche haben wir auch immer gehört, der Trainer, der Teamchef, der muss ein Menschenfänger sein. Ja? Und die Spieler in kurzer Zeit, die Spieler, die er hat, motivieren, alle sozusagen auf einen Stand bringen. Ist Rangnick das für dich?
Da ich persönlich nie unter ihm trainiert habe, sondern das nur, so wie wir alle, ein Stück weit von außen betrachten können, ist das natürlich die große Frage, wenn man die Stationen durchgeht. Gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten intern zwischen Vereinsführung und Trainer, aber auch zwischen Spielern und Trainer Rangnick. Und da ist halt schon das große Fragezeichen, ob das dann wirklich auch so funktioniert, wie man sich das jetzt aktuell vorstellt. Das hat damals schon bei VfB Stuttgart zum Beispiel angefangen mit Freddy Bobic, mit Balakov und hat sich eigentlich so ein bisschen durch die ganze Karriere von ihm hindurchgezogen. Und die Stationen Hoffenheim, Salzburg, Leipzig natürlich, die waren erfolgreich. Und ich sehe es genauso, wie es der Marc vorher wunderbar in seinem Monolog aufgeführt hat, dass er ein Entwickler ist, dass er Strukturen verändert und Strukturen schafft, um eben erfolgreich zu sein. Und das ist eben das große Fragezeichen, das wurde auch bei der Pressekonferenz von dem einen oder anderen Journalisten gefragt, wie das ist, ob er auch in den Gesprächen oder im Vertrag drinsteht, dass er Strukturen angreift oder Strukturen verändert wird im ÖFB. Das wurde verneint, aber Peter Schöttl hat sich das natürlich offen gelassen und hat gesagt, natürlich, wenn er so einen Mann an der Hand hat, wird er ihn natürlich auch in der Sache mit einbeziehen und Fragestellungen liefern. Von dem her wird es spannend und interessant sein, ob auch da was passieren wird und inwiefern er sich da jetzt weiterentwickelt hat. Zu der Frage Menschenfänger, das muss glaube ich auch jeder ein Stück weit für sich selber beurteilen, wenn man die Interviews verfolgt oder auch jetzt, wenn Berichte aus England in die Öffentlichkeit gelangen, die eigentlich nur intern für die Vereinsführung eigentlich zur Verfügung stehen sollten und da über mangelnde Leistungsfähigkeit der einzelnen oder ein oder anderen Spielern drinnen Berichte stehen und das kommt an die Öffentlichkeit, dann hat das natürlich auch eine Aussagekraft und da bleibt natürlich auch immer ein fader Beigeschmack. Deswegen wird's gespannt sein. Ich gehe da komplett neutral jetzt mal dran. Man soll dem Mann natürlich auch die Möglichkeit geben und ja, dann sehen wir mal, und wie es im Endeffekt vonstatten geht. Natürlich, aber das werden wir eh noch weiter diskutieren, ist halt die kurze Vorbereitungsphase auf den ersten Lehrgang natürlich auch schon, sage ich mal, ein kleines Brett.
Tja, und er wird ja die Premier League-Saison natürlich fertig machen und danach Ende Mai quasi den Vertrag auch antreten und unterschreiben. Alfred, ist dieses Thema Menschenfänger auch für dich das größte Fragezeichen, beziehungsweise eben auch die wenige Zeit in den Lehrgängen etwas zu entwickeln, wo wir ja wissen, er ist ein Entwickler? Geht das überhaupt?
Das mit dem Menschenfänger möchte ich jetzt nicht besprechen, sondern was anderes. In die Richtung seiner Rolle und Funktion, die er haben kann. Wir haben gerade gehört von Martin und von Marc, Entwickler. Heißt also, gibt es Veränderungspotenzial im ÖFB, wo er nachhaltig, ein schönes Modewort heutzutage, Strukturen verändert, auch über die Zukunft hinaus, wo er dann nicht mehr vielleicht in leitender Position und Führung tätig sein wird. Heißt also, was könnten das für Strukturen sein? Ich denke A, die Trainerausbildung, B, die Nachwuchsbetreuung. Da wird man sehen, ob er hier eingreift, ob er vielleicht auch dort Trainer seines Zuschnitts installieren möchte oder ob er auch diese Trainerausbildung auf neue Ideen ausrichten kann. Das ist offen, ist aber nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist die Nationalmannschaft, also die Betreuung des Teams. Und da sind wir beim entscheidenden Moment, weil darum geht es letztlich, dass wir als österreichische Fußballnationalmannschaft wieder Erfolge einfahren im Sinne von Europameisterschaft zu qualifizieren, wobei die beiden letzten Teamchefs haben das ja jeweils geschafft, weil es ja mittlerweile bei 54 Verbänden in Europa eh schon 24 teilnehmen, also eigentlich ist das eh schon ein Breitensportwettbewerb, liebe UEFA. Und die FIFA, die auch jetzt auch aufgestockt hat, noch dazu, irgendwann jetzt werden bereits dann nicht mehr 32, glaube ich, sondern 38, oder ich weiß ja nicht einmal mehr, wie der Modus ist. Jedenfalls, die Weltmeisterschaft zu erreichen, ist viel schwieriger, hat aber auch mehr Breitenwirkung im Sinne von weltweiter Wahrnehmung. Daher der Hauptaspekt kann nicht sein, dass sich Rangnick für die 2024 in Deutschland stattfindende Europameisterschaft qualifiziert. Das würde ich auch schaffen mit meinen limitierten Mitteln. Sondern darüber hinaus, ob er 2026 sich für die USA qualifizieren kann, die Weltmeisterschaft. Das ist der entscheidende Moment. Und da sind wir jetzt bei der Frage, Nationalmannschaft, wie oder was ist das die substanzielle Arbeit? Und ich erinnere mich, dass Ralf Rangnick damals mit Roger Schmidt, wie sie Salzburg übernommen haben, gleich einmal Schiefbruch erlitten hatten mit den vorhandenen Spielern damals. Ja, ich erinnere an Düderlingen und daran, dass auch Austria Wien Meister wurde. Also im ersten Jahr ist da gar nichts gegangen und dann ist dieser massive Umbruch erst richtig vonstatten gegangen. Das muss man also so erwähnen. Heißt also, das hat der Martin schon richtig gesagt, man hat nur einen Fundus von 30 Spielern oder was der mag. Da kann man nicht sich in ganz Europa bedienen, so wie es damals in Salzburg geschehen ist und das völlig neu aufgesetzt wurde, sondern da muss man mit jenen Spielern arbeiten, die eben Österreich zurzeit zur Verfügung hat. Und da ist die große Frage, und das möchte ich jetzt diskutieren mit meinen Kollegen und mit dir, Martin und Michi, worin sollte das Gesicht oder die Ausrichtung des Teams auf dem Spielfeld sein? Das andere ist alles nur Beiwerk, von dem wir jetzt alles sprechen, Menschenfänger, bla bla bla. Was soll das Team auf dem Feld zeigen? Das ist die Frage, die wir diskutieren sollten. Und sind wir dazu in der Lage und was soll sich... Alle Fragen, die sich hier daran anschließen.
Dann diskutieren wir die jetzt. Aber ich habe eigentlich eh nur rausgehört, Alfred Tater bringt sich als nächster Teamchef ins Gespräch für 2026.
Na, wenn zum Beispiel die Salomoneninseln sich jetzt für mich interessieren, wäre ich schon bereit.
Gut. Diskutieren wir die Frage, Marc, die Alfred aufgeworfen hat.
Ja, es ist, wie soll das National im Spielen? Ich glaube, rein jetzt vom Punkteschnitt hat ja der Franco Foda jetzt auch sich nichts wirklich vorzuwerfen gehabt, sondern ich glaube, der Breite in der oder der öffentlichen Breite ist einfach immer so ein bisschen das Gefühl mitgeschwommen, dass mit dieser Mannschaft mehr möglich gewesen wäre, vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie man aufgetreten ist. Ja? Und das heißt, für viele, wenn man das jetzt übersetzt, viele würden sich einen mutigeren Fußball wünschen und keinen abwartenden Fußball. Das heißt, viel Fokus auch auf den eigenen Ballbesitz, dass man da auch speziell im Offensivverbund, aber auch in der Restverteidigung eben mutig agiert, weil viele Spieler das drauf haben. Das war so ein bisschen das öffentliche Credo und auch das, was Franco Foda im letzten Endes dann auch, woran er auch möglicherweise auch ein bisschen gescheitert ist.
Gehörst du auch zu den vielen? Entschuldige, dass ich da reingrätsche, aber weil du von vielen sprichst, gehörst du da auch dazu? Wirst du das auch gerne sehen?
Nein, ich habe das auch bei der EM gesagt, dass auf jeden Fall die Spiele jetzt gegen Ukraine oder auch Italien, auch wenn wir da ausgeschieden sind, aber das war so ein bisschen die Messlatte und da habe ich schon einen sehr engagierten, mutigen und auch selbstbewussten Fußball gesehen und das war über weite Strecken nicht der Fall gewesen, speziell in der Zeit davor, vor der EM, aber auch in der Zeit nach der EM. Und das ist auch, da gehe ich natürlich auch voll mit der öffentlichen Wahrnehmung und glaube, dass da schon in dieser Art und Weise mehr möglich gewesen wäre. Nochmal vom Punkteschnitt, großes Kompliment auch von der, dass sie auch Geschichte geschrieben haben. Das ist alles, das haben wir eh schon alles diskutiert und das möchte ich nicht nochmal aufmachen, das Fass. Aber mit Rangnick haben wir es auf jeden Fall jetzt er hat es einmal, glaube ich, gesagt, entweder, weil immer dieses Thema mitschwingt, ja, die müssen pressen, ja, das ist so eine lapidar dahergesagte Aussage, sie müssen pressen. Oder Red Bull Fußball, sie müssen Red Bull Fußball spielen, muss man mal fragen, was ist denn Red Bull Fußball? Ja, Red Bull hat unter Jesse Marsch anders gespielt, wie sie unter Garcia gespielt haben. Garcia hat anders gespielt wie Marco Rose und so gibt es halt viele Facetten eines Spiels. Aber ich glaube, man kann sich so lapidar runterbrechen jetzt auf Red Bull Fußball, das wäre viel zu kurz gegriffen, sondern ich würde mir einfach wünschen, um deine Frage zu beantworten, dass sie einen mutigen, engagierten Fußball spielen, nach vorne hin, auch in der Restverteidigung dann dementsprechend auch früh draufgehen, weil viele Spieler das auch können. Du wirst natürlich nicht mit allen Mannschaftsteilen das so haben, dass sie sofort wissen, worum es geht. Aber ich glaube, auf dem heutigen Level, auf dem sich unsere Nationalmannschaft bewegt, können die Spieler das innerhalb weniger Stunden verinnerlichen, was da gefragt ist. Und du wirst auch alle mitnehmen können. Also von der Kapazität her und von der Leistungsfähigkeit der Spieler, die wir zur Verfügung haben, glaube ich, stünde dem nichts im Wege. Und jetzt geht es einfach darum, eben eine Mannschaft aufs Feld zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo jeder wirklich auch weiß, was seine Aufgabe ist. Sprich, einen Organismus am Feld zu haben und nicht nur einzelne Organe, die glauben, sie müssen jetzt für die andere die Arbeit machen.
Ja, ein bisschen pressen ist wie ein bisschen schwanger, ist einmal von Ralf.
Genau, das hat er gesagt. Bekommen, ja, genau. Ja. Das ist mir jetzt nicht eingefallen, deswegen hast du mir jetzt großartig herausgeholt mit der Aussage. Aber das trifft eigentlich perfekt. Also er steht halt dafür, entweder ganz oder gar nicht und entweder mit letzter Konsequenz oder dann lieber eben überhaupt nicht. Und da sehe ich schon eine große Chance für diese Mannschaft, dass sie dann auch ihrem Potenzial, zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung, gerecht wird.
Martin, stimmst du da den Markt zu? Siehst du das auch so? Oder wie soll das ÖFB-Team deiner Meinung nach jetzt dann auftreten? Oder wie wird es auftreten unter Rangnick?
Wie soll das? Die Nationalmannschaft ist ganz klar, ist eigentlich wurscht, was für ein System oder wie du spielst. Du musst erfolgreich Fußball spielen, so wie es im Vereinsfußball und auf der Clubebene auch ist. Das ist im Endeffekt egal. Fußball ist geht's nur um die 3 Punkte oder um den Erfolg, den du einheimst und um nichts anderes. Wir diskutieren hier immer oder auch die öffentliche Wahrnehmung über Attraktivität und den ganzen Schmefu, der da dazugehört. Wird attraktiv gespielt und du holst aber keine Qualifikation, bist du auch schnell weg. Also von dem her, das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber trotzdem sind wir da. Ich sag, wenn du dich für die Europameisterschaft, so wie es unter Koller und davor da auch war, glaube ich, ist das schon ein Stück weit auch Erfolg. Und mehr war im Endeffekt mit der Mannschaft aufgrund der Leistungsfähigkeit, aufgrund Verletzungen, war einfach nicht drin, weil die Mannschaft dann das auch nicht mehr so umsetzen hat können, wie vielleicht an der Anfangseuphorie, wo sie auch Deutschland geschlagen haben. Das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist ganz, ganz einfach dem geschuldet, wenn ich das erste Statement von Ralf Rangnick lese, dass er sich auf eine junge, erfolgshungrige Mannschaft freut, dann weiß ich nicht, bis zu einem welchen Alter er jung definiert, weil in Österreich haben wir laut letzten Lehrgang oder laut letzten Länderspiel einen Altersdurchschnitt gehabt von 27,8 oder fast 28 Jahren. Das heißt, da bist du eigentlich für mein Empfinden weg von jung, sondern dann hast du schon erfahrene, arrivierte Spieler ja auch drinnen. Und da gilt es halt die Frage, du, so wie es Marc und auch Fredel richtig gesagt haben, du hast nur einen bestimmten Pool zur Verfügung, den du einberufen kannst und du kannst ja jetzt nicht, so wie es seine Transferperioden waren, waren die Spieler im Durchschnitt zwischen 20 und 21 Jahre, die er verpflichtet hat, in den jeweiligen Vereinen entwickelt hat und dann kam es meistens zum Bruch, weil er die Spieler nicht verkaufen wollte, der Verein hat es dann verkauft, um eben auch wieder Geld reinzuholen auf Clubebene und das ist halt die große Frage, wie er das dann in der Nationalmannschaft abgeht. Fakt ist eins, er hat noch nie in der Nationalmannschaft trainiert, das fehlt ihm noch in seiner Vita. Von daher wird es spannend sein, von so einem Trainer, der eine Konzeption bei den Vereinen, wo er das durchsetzen und durchbringen konnte, erfolgreich gearbeitet hat, ob das auch in der Nationalmannschaft funktioniert oder ob er sich jetzt wirklich nur rein auf das Trainerwesen konzentrieren kann und dann das da umsetzt, wie er sich da vorstellt. Und das ist für mich das ganz große spannende Thema, wie das dann eben auch aussehen wird auf dem Platz. Und das können wir für meine Begriffe, aktuell kann ich das überhaupt nicht einschätzen und beurteilen, weil er eigentlich nach der letzten Trainerstation gesagt hat, er sieht sich eigentlich nicht mehr im Trainerjob, es sei denn, es ist etwas Herausragendes dabei, sondern eher als beratende Funktion. Er hat ja auch dann die Beratungsfirma gegründet, eben um beratend tätig zu sein für Trainer und für Vereine. Und jetzt bei Manchester United mit dem Star, und sowohl was da ist, funktioniert aktuell nicht viel und von dem her ist auch eine relativ kurze Zeit und da bin ich halt der Meinung, da kann man jetzt noch nicht wirklich die wirklichen Rückschlüsse daraus ziehen. Deswegen, wie gesagt, wird es spannend sein auf Nationalmannschaftsebene, wie er da agieren wird und präsentieren. Auf alle Fälle wird er sich top, das wissen wir alle aus den Interviews und aus den auch wie er in Salzburg, wie er in Leipzig gearbeitet hat, also da ist ein Fachmann da, aber wie gesagt, entscheidend ist das, was auf dem Platz passiert, im Training und in den Spielen.
Entschuldige Martin, ganz kurz noch zur Manchester United-Aussage, dass dass er da in gewisser Art und Weise halt den Ansprüchen hinterherhinkt, zumindest wo der Club sich auch sieht. Und da muss man schon sagen, da in seinen letzten Aussagen hat er so ein bisschen auch die Schuld von sich gewiesen. Er hat einfach Sachen angesprochen, die nicht passen in der Struktur des Vereins, wo das so nicht funktionieren kann. Und deswegen ist das schon interessant, wird das zu sehen sein, wie er es dann beim ÖFB auch analysiert, ob das dann quasi, ob jetzt der mittelfristige oder kurzfristige, das kurzfristige Abschneiden dann quasi sein Werk ist oder ob das andere Gründe hat, wenn das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Also er wird jetzt in erster Linie, ich glaube, da sind wir uns alle einig, jetzt einmal Trainer sein. Was jetzt noch für Kompetenzen sich da herauskristallisieren, werden wir alles sehen. Aber ich sage es jetzt nochmal, Nationaltrainer ist eine andere Aufgabe, wie er es Berater in der Funktion vorher innehatte, ist eine andere Aufgabe wie ein Clubfußballtrainer und ist auch eine andere Aufgabe wie Sportdirektor. Alle diese drei Funktionen hat er teilweise in Wechselwirkung inne gehabt. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie er das interpretieren wird mit diesem Fundus an Spielern, die wir zur Verfügung haben.
Ja. Alfred hat jedenfalls vorhin einmal genickt, nämlich beim, ja, es zählen nur die Ergebnisse. Fußball ein Ergebnissport, habe ich jetzt schon oft gehört von dir, Alfred. Kann Rangnick das spielen, was er möchte, mit dem Nationalteam sogar vielleicht besser, als er es mit Manchester United kann?
Ich bleibe beim österreichischen Nationalteam und der Frage, wie das Team auftreten sollte auf dem Feld. Ich versuche einen anderen Ansatz. Wenn wir wissen, dass es im Spiel selbst so die sogenannte offensive Phase gibt, also da, wo man den Ballbesitz hat, die defensive Phase, da, wo der Gegner den Ball hat, und die sogenannten Übergangsphasen, also zwischen Ballgewinn oder auch Ballverlust, dann sind alle diese Spielphasen natürlich, haben die ein eigenes Gesicht. So. Wie sollte Österreich auftreten im offensiven Bereich, also mit Ballbesitz? Soll man hier mit kontinuierlichem Spiel von hinten, also mit viel Passspiel, versuchen, in die Spitze vorzudringen? Oder soll man so schnell wie möglich mit Pässe in die Tiefe, longitudinalen Pässen wohlgemerkt und keine vertikalen, noch einmal ins Stammbuch geschrieben, versuchen, in die Spitze schnell zu spielen? Also auch selbst das Offensivspiel sieht man schon, gibt es viele Wege, um nach Rom zu kommen. Dasselbe gilt für das Defensivspiel. Sollen wir uns im Mittelfeld aufstellen und dort ein Mittelfeldpressing spielen? Sollen wir noch tiefer stehen, so wie es bisweilen...
Lieber Fredl, das sind jetzt allgemeine Aussagen. Wer konkret was...
Na warte, weil ich werde ja gleich einen... Das ist ja nur die Vorrede. Die großen Philosophen haben nur Vorreden, bevor sie zum Punkt kommen.
Danke, Marc. Ich bin kurz eingeschlafen. Danke, Marc.
Ich kenne die Ausgangslage. Was ist deine Meinung, Fredl?
Meine Meinung ist diese. Erstens hat man einen Gegner. Ja, das heißt also, zu sagen, ich spiele immer mein Spiel, das ich möchte, ist sehe ich nicht so. Sondern man muss natürlich auch darauf eingehen, was der Gegner tut und wie stark ein Gegner ist. Es ist ein Unterschied, ob ich gegen Liechtenstein spiele oder ob ich gegen Frankreich spiele. Das heißt also, auch die Mittel der Wahl sind dann für mich unterschiedlich. Der Ansatz, der mir fehlt in dieser ganzen Debatte, ist ja ein gänzlich anderer. Ich habe das schon einmal formuliert. Wir bewegen uns alle viel zu sehr in solchen Denkschemata wie Red Bull-Fußball oder Ballbesitz-Fußball oder Pipapo. Der richtige Ansatz für mich wäre, erstens einmal zu überlegen, wie könnte der Fußball aussehen in der Zukunft? Weil das, was wir jetzt haben, ist ja der Fußball der Vergangenheit. Red Bull-Fußball ist der Vergangenheit beziehungsweise gerade auch noch der Gegenwart. Was mir fehlt, ist eine neue Perspektive, die vielleicht Herr Rangnick auch schon im Kopf hat. Wie kann man den Fußball von morgen spielen und nicht den von gestern oder von heute? Das heißt, eine viel größere Debatte, wie das Gesicht des Teams mit den vorhandenen Spielern aussehen kann, unabhängig von diesem Red Bull-Style oder Manchester City, ist ja wurscht jetzt. Sondern Ralf Rangnick sollte ein Konzept unter Anführungszeichen oder eine Art von vorausschauender Philosophie entwickeln, die Spieler befähigen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein und natürlich auch heute. Und da sind diese alten Vokabeln und Denkmuster für mich falsch. Daher zu sehen, welche Spieler kann ich verwenden, welche Spieler sind in der Lage, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Und da habe ich den Eindruck und vermute das ernsthaft, dass wir sehr viele Spieler in Zukunft sehen werden, die aus dem Red Bull-Umkreis kommen.
Aber ich glaube, also natürlich ist es ein wünschenswerter Punkt, dass man da in die Zukunft blickt und möglicherweise auch eine neue Ära einleitet mit einer Art von Fußball, die in der Zukunft alles dominieren wird. Aber ich glaube, der Fußballfan und ich glaube, wir drei auch, wären schon happy, wenn mit der Gegenwart dementsprechend so umgegangen wird, dass jeder das Gefühl hat, A, da steht eine Mannschaft am Feld, B, die schöpfen ihr volles Potenzial aus, möglicherweise nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und sie begeistern wieder ein Stück weit die Massen. Da gehe ich ein bisschen gegen die Aussage von Martin. Also ich glaube nicht, und auch von dir, Fredl, ich glaube nicht, dass es immer nur an dem festzumachen ist, ist Erfolg da oder ist Erfolg nicht da, weil wir haben in der jüngsten Vergangenheit sehr wohl gesehen, Stichwort Franco Foda, dass nochmal der Punkteschnitt war sehr, sehr großartig und am Ende war das Stadion leer. Also ich glaube schon, dass die Leute ein Gespür dafür haben und auch mitgenommen werden wollen, dass da eben auch bis zu einem gewissen Grad aktiverer Fußball gespielt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, ich sage es jetzt sehr plakativ, Otto Rehhagel, Griechenland, EM, wenn wir jetzt uns hinten reinstellen und jedes Spiel mit einer Standardsituation 1-0 gewinnen, dass dann eine Euphorie im Land ausgelöst wird, auch wenn wir mit der maximalen Punktanzahl uns qualifizieren werden, sondern da ist schon ein Anspruchsdenken mittlerweile da, dass man sagt, okay, und auch ein Selbstbewusstsein da, mit dem Spielermaterial, was momentan in einer Breite da ist, die davor möglicherweise nicht so immer vorhanden war, dass da einfach auch mehr möglich sein muss und dass da auch viel aktiver und auch mit mehr Selbstbewusstsein gespielt werden muss.
Alfred, also, ich werfe also die goldene Generation ein, dann kannst du dich noch mehr ärgern.
Nein, und
dann,
wenn ich da mal ein bisschen
was dazu. Ich habe kein Wort von der goldenen Generation gesagt. Ja.
Ich wollte nur den Alfred ärgern, entschuldige.
Ist dir gelungen.
Ich weiß. Erstens muss man, glaube ich, Marc da schon hinzufügen, weil du gesagt hast, leere Stadien haben wir ja auch gehabt aufgrund der letzten zweijährigen Pandemie mit Corona-Geschichten. Das müssen wir ja auch mal anführen, dass das natürlich auch eine Rolle gespielt hat, hier auch in der Bundesliga, die Bundesliga
sind die Stadien
nach wie vor auch leer, weil die Zuschauer auch nach wie vor...
Stimmt alles, Martin, aber du hast auch die Stimmung im Land wahrgenommen. Du wirst auch ständig angesprochen von deinen Bekannten, vom Freundeskreis. Also die Stimmung war in dem Zusammenhang, was erreicht worden ist, im Vergleich zu dem, wie es dann wirklich war.
Das hat aber nie etwas, Marc, bei mir zum Beispiel hat das nie etwas mit dem Trainer zu tun gehabt. Bei mir waren die Fragen immer, hey, warum liefern die Spieler nicht ab? Warum geben die Spieler nicht Vollgas? Das waren die Themen. Die Themen waren nicht der Trainer, was ist mit dem Trainer los? Sondern die Themen waren immer, warum liefern die nicht ab? So war es bei mir im Umkreis und bei mir im Freundeskreis.
Marc, ich glaube, die haben einen anderen Freundeskreis, die zwei.
Ja, so war es bei mir. Als Trainer, speziell in der Nationalmannschaft, finde ich, hast du immer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und Fußball ist, geht es darum, also Portugal, als sie Europameister worden sind, waren weit weg von Attraktivität. Ja.
Frankreich, Weltmeister, ja. Das war nicht zum Anschauen.
Das war auch weit weg von dem. Trotzdem waren die Leute und die Zuschauer und die Fans im Land begeistert, weil die Mannschaft was erreicht hat. Ne? Da will ich ja nur hin. Natürlich haben wir in Österreich vom Spielermaterial auch begrenzte Mittel zur Verfügung. Und für mich ist es immer nur entscheidend gewesen, ob man das wirklich auf der Tribüne oder vom Bildschirm wahrnimmt. Und wie gesagt, da spreche ich aus meinem Freundeskreis, wenn die wahrnehmen, dass die Spieler sich auf dem Platz zerreißen und alles dafür geben, dann sind die happy und ich bin genauso happy. Und um das geht es mir eigentlich. Und ich glaube, da schließt sich der Erfolg ja dann nicht aus, sondern wenn sie ja auch Wales, was hat Wales Großartiges gegen uns gemacht? Haben die Zauberfußball gespielt? Nein, die haben sich zerrissen. Jeder hat über Bale, über die Qualität von Bale gesprochen. Fakt ist, er hat über Standardsituationen die Tore gemacht und ansonsten aus dem Spiel heraus hast du den Spieler ja eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, weil er de facto nicht stattgefunden hat. Aber die zwei Geschichten, die waren ausschlaggebend dafür, dass er und auch die Nationalmannschaft Wales wieder großartig gefeiert wurden und wieder weiterhin eine totale Stimmung da war. Und die Spieler haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Die haben, wenn du dich erinnerst, am Anfang hätte das Spiel kippen können, wenn wir das Tor gemacht haben hätten mit Baumgartner. Ja, da ist der Spieler noch in der letzten, wirklich im letzten Sekunde reingegrätscht. Der Ball wurde so abgefälscht, dass er nicht ins Tor ging. Und das meine ich einfach. Weißt du selber, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben? Es schwappt ja dann relativ schnell rüber auf die Zuschauer, wenn die merken, auf dem Spielfeld geht die Post ab. Und das geht einfach nur.
Martin, ich gebe dir, zu hundertprozentig recht. Ich weiß, der Fredl und du, ihr seid der Meinung und da beißt ein bisschen die Katze in den Schwanz. Natürlich sind die Spieler in der Letztverantwortung. Und mein Punkt ist einfach der, und ich glaube, da sind wir drei das ein bisschen anders. Oder zumindest Martin und was ich von dir bisher gehört habe und auch von dir, Fredl, dass ihr seid so ein bisschen der Meinung, dass der Trainer eine untergeordnete Rolle hat in dieser ganzen Geschichte. Ich sehe das aus meiner Sicht anders. Ich glaube schon, dass ein Trainer und speziell ein Nationalentrainer in so kurzer Zeit eine enorm wichtige Rolle innehat im Sinne von Stimmungsmacher, wie es er schafft, es eine Mannschaft zu einen, dass da jeder für den anderen was macht. Ja, du hast gerade den Bale angesprochen, bei dem hast du nie das Gefühl gehabt, der ist jetzt einer von elf und irgendwie ein Star am Feld, sondern der ist genauso nach hinten gelaufen, hat die Bälle weggegrätscht, hat Einwürfe gemacht, alles mögliche. Also der hat sich untergeordnet im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ich glaube einfach, dass es bei Nationalteam Trainer und mein Lieblingsbeispiel aus der jüngsten Vergangenheit, was diese These betrifft, ist einfach auch Thomas Tuchel bei Chelsea. Kam im Winter zu Chelsea, als sie die Champions League gewonnen haben. Die haben irgendwo herumgespielt in der Liga. Ab dem Zeitpunkt, wo er übernommen hat, mit dem gleichen Spielermaterial, haben sie eine Siegesserie hingelegt, sind Champions League-Sieger geworden. Und das unterstützt, glaube ich, auch irgendwo meine These, dass ein Trainer sehr wohl mit der gleichen Mannschaft, als Tuchel gekommen ist, etwas innerhalb kürzester Zeit etwas Großartiges erreichen kann und auch eine Einheit formen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Trainer, speziell auf Nationalteam-Ebene, aber natürlich auf Club-Ebene, einen nicht außer Acht zu lassenden Einfluss auf eine Mannschaft haben kann, auf die Entwicklung, auf das Selbstverständnis der Mannschaft, auf die Stimmung. Ja, das ist ein oft strapaziertes Wort in der Vergangenheit, aber es ist im Endeffekt so. Und du kennst es auch, Martin. Wenn du nicht an das glaubst, was der dir da vorne am Whiteboard erzählt und du einfach insgeheim die Augen wieder verdrehst, weil er wieder irgendwas daher schwafelt, was du eh schon tausendmal gehört hast und woran du nicht glaubst, ja, dann wird es nicht funktionieren.
Ja, aber weil du sagst Chelsea, Thema Tuchel, was hat Tuchel gemacht? Tuchel ist gekommen, hat für defensive Stabilität gesorgt, hat einen nicht so attraktiven Fußball spielen lassen mit Fünferkette, mit drei davor und zwei, also er hat 5-3-2 bei Chelsea am Anfang gespielt und war im Endeffekt nicht so attraktiv, aber sie waren erfolgreich und haben natürlich, so wie du es auch richtig gesagt hast, den Champions League-Titel geholt. Dann ging es jetzt in die Phase Spielweiterentwicklung, auch Ballbesitz, Fußball zu spielen, weil es natürlich in England in der Premier League so ist, dass du gegen einen Gegner spielst, der auch mal tief steht und tief verteidigt. Und da kannst du nicht mit Fünferkette und so weiter spielen, sondern du musst auch über Ballstaffetten, über Ballbesitz spielen, dann gegen auseinanderziehen. Und das war jetzt der nächste Entwicklungsstep. Dann haben sie jetzt den Lukaku geholt für über 100 Millionen. Der spielt nicht, warum auch immer, wissen wir nicht. Und so musst du halt, im Clubfußball ist das halt doch, finde ich, halt wieder ein Stück weit schon anders, weil du das Beispiel angeführt hast in der Nationalmannschaft. Da ja auch, klar brauchst du da vorne jemanden, dem du das abkaufst, was der dir da vorne erzählt. Und er muss für Stimmung auch unter den Spielern sorgen. Er muss auch dafür sorgen, dass die Mannschaft eine Einheit ist. Das ist ja wohl logisch, das ist klar. Da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber natürlich finde ich halt in Österreich, deswegen sprechen wir auch immer über die Spieler, weil das sind ja die Hauptprotagonisten, dann die auf dem Platz stehen. Die müssen dann natürlich alles dafür tun, um im Endeffekt die Punkte zu holen und um nichts anderes. Und da gehört natürlich der Trainer dazu, der die Spieler dazu begeistert. Ganz einfach. Und das wird spannend sein, inwiefern das eben jetzt gleich am Anfang oder dann über die Zeit der Trainer Rangnick schafft. Und dann werden wir das sehen, wie das funktioniert und wie sich die Spieler auch auf dem Platz präsentieren.
Freddy, du rutschst schon ganz unruhig am Stuhl herum.
Ja, genau, weil das Sky-Expertenmaterial ist sich in diesen Fragen nicht so einig jetzt, wie ich sehe.
Jeder darf ja seine Meinung sagen, warum soll man das? Ist ja logisch.
Ich habe das nur auf euren Spielermaterial bezogen. Wir das Expertenmaterial. Also, was ich sagen will, ist, die Rolle des Trainers gehört einmal beleuchtet, ja, keine Frage. Da muss man mal ein eigenes Dokumentore machen. Was kann ein Trainer bewirken und was wird er einfach nicht bewirken können aufgrund der Verfasstheit des Fußballs? Wir bleiben aber jetzt noch beim Nationalteam und bei Ralf Rangnick. Was kann er hier bewegen? Und da müssen wir es noch einmal sagen, auch wenn es du nicht gerne hörst, Marc. Das eine ist das richtig, ja. Das war auch meine Debatte. Man benötigt einen Teamchef, der den Spielern, wenn sie kommen, ein Gefühl gibt, dass sie benötigt werden, dass sie ihre Leistung bringen sollen durch eine gute Stimmung etc. etc. Ja, aber dann suchen wir keinen Trainer, sondern einen Stimmungsmacher. Was wir auch suchen, ist ja nicht nur einen Stimmungsmacher, sondern einer, der mit dem Auge erkennen kann, können diese Spieler aus dem Spielerkader, den ich zur Verfügung habe, das herausholen, was ich möchte. So, jetzt frage ich gleich jetzt hier in die Runde. Welche Stürmer haben wir denn? Naja, da muss man eh mit der Lupe suchen. Kann ein Marko Arnautović das, was vielleicht ein Ralf Rangnick verlangt, gar nicht bringen, weil er es nicht kann? Nämlich Gas zu geben, läuferisch, dort attackieren, wieder da schließen, etc. etc. Heißt also, wer bleibt über? Adamu von Salzburg. Weil die übrigen, die hier auch noch sind, Kalajdzic, Gregoric, da haben wir schon Schmerzen. Das heißt, der Trainer Rangnick wird jetzt einmal genau schauen, na Moment, was gibt denn der Kader her und wer kann dann eigentlich das, was mir vorschwebt, auf dem Spielfeld umsetzen? Und dann beginnen die ersten Schmerzen. Das heißt, die Kompromisse werden schon kommen, weil entscheiden tun immer noch die Spieler und nicht der Plan, der im Kopf eines Trainers ist. Ob die Spieler qua ihres Könnens, und dieses Können ist umfangreich, du kennst diese drei Ebenen, von die ich immer wieder propagiere, wenn ein Spieler, der zum Team kommt und eigentlich eine lästige Verpflichtung sieht und mit abwertenden Bewegungen im Spiel dann selbst schon zeigt, er ist eigentlich gar nicht zufrieden, dass er hier jetzt spielen muss, weil die sind zu schlecht für mein Niveau, dann wird es problematisch. Also ich behaupte das so und da gehe ich nicht weg, die Spieler sind die Hauptsubstanz, der Plan des Trainers ist wichtig, aber er kann nur eine gewisse Leitlinie sein für das, was die Spieler auf dem Spielfeld machen sollen. Der Trainer ist irrelevant.
Ja, Fredl, du hast hundertprozentig recht, aber du hast gerade dieses Beispiel von einem abwinkenden Spieler erwähnt. Wenn wir so einen in der Mannschaft haben sollten, zukünftig, ja, oder aktuell auch, dann ist es auch Trainerentscheidung, diesen Spieler einzuladen oder zumindest so weit zu warnen, dass er Teil dieser Mannschaft sein muss. Wenn er das nicht will oder akzeptieren kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er nicht mehr eingeladen.
Ja, warte.
Dann gibt es andere. Dann ja, spielt man mit qualitativ möglicherweise ein Level drunter.
Ich gebe dir ein Beispiel, weil du das so plakativ sagst. Du erinnerst dich, David Alaba hat noch unter Marcel Koller getan, was er wollte. Jetzt stell dir vor, der Marcel Koller, er hat getan, was er wollte. Ja, also das ist so. Da fährt die Eisenbahn drüber, du weißt es genauso wie ich. Also von der Rolle, wie er im Spiel ist, etc. etc. Der Koller hätte gesagt, David, wenn du nicht machst, was ich will, kommst nicht mehr. Na, was werden passiert dann?
Ja, sag's mir.
Und der Koller hätte nicht lange überlebt. Der Präsident wäre der Erste gewesen, die Medien wären die Zweiten gewesen und die Mitspieler wären die Dritten gewesen, die gesagt hätten, Trainer, was nimmt der Alaba, warum? Das spielt's nicht mehr. Der Ernst Happel würde heute ein Fraß für die Spieler sein. Als Diktator. Martin, bitte hilf mir.
Brauche ich dir ja nicht helfen. Du bist alt genug, du weißt ja, was du sagst. Und das ist absolut. Also die Spieler haben sehr viel Macht und als Trainer musst du natürlich gewisse Rahmenbedingungen abstecken. Aber im Endeffekt, wenn die Spieler das nicht mitmachen, dann hast du keine Chance. Deswegen geht es ja auch immer darum, einen Zugang zu jedem Spieler zu haben und ihn dahin zu bringen, dass er die Leistung auf dem Platz eben auch abrufen kann. Und der spannende Satz war von meinem ehemaligen Trainer von mir, nicht die erste Elf bricht dir das Genick, wenn es hart auf hart kommt, sondern es sind die Spieler 12 bis 20 oder 22, je nachdem wie der Kader ist. Deswegen solltest oder musst du da eigentlich noch ein größeres Augenmerk drauf haben, um eine homogene Truppe zu haben, dass du dich darum, aber ein anderes Thema. Aber nochmal zurück, bin ich völlig d'accord, also ich bleib dabei, die Spieler sind dafür verantwortlich und wenn es dann immer heißt, um Konzeptionelles oder was auch immer, was man damit einfließen lassen sollte, wir werden den Fußball nicht so verändern, auch in der Zukunft, es geht darum, Tor zu schießen, es geht darum, Tor zu verteidigen und da gibt es eben Mechanismen oder für die Spieler klare Vorgaben und Kreativität natürlich auch in der Offensive einzufordern. Und da ist halt die Frage, was da im Endeffekt in Zukunft passieren wird. Und Fußball hat ja das Schöne immer, dass er trotzdem zu einem Stück weit unberechenbar bleibt. Gott sei Dank, da bin ich froh drum, dass das so ist. Eben über Kreativität der einzelnen Spieler, eben über Situationen, die man nicht immer vorhersehen kann. Jetzt ist der Fredl weg, jetzt ist er wieder da, super. Die man nicht vorhersehen kann, und das ist das Schöne am Fußball. Und wie gesagt, mir geht es darum, ganz einfach, dass die Spieler auf dem Platz eben alles dafür tun, um eben auch Emotionen rüberzukriegen. Und dann hat man eigentlich, glaube ich, das war zumindest bei uns auch so der Fall, bei der Euro, wir waren, haben zwar nicht den besten Fußball gespielt, aber wir haben richtig Gas gegeben und deswegen war auch ein Stück weit Euphorie da und eine gute Stimmung war bei der Europameisterschaft da. Und das sollte eigentlich so, diese Basis sollte eigentlich schon, muss eigentlich von den Spielern kommen, ja.
Ich glaube, wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Natürlich sind die Spieler auch in einer hohen Verantwortung, nur ich habe halt das Gefühl, dass ein Trainer von der Prozentzahl, brechen wir es jetzt mal auf Zahlen herunter, um das ein bisschen plakativer zu machen, schon ein bisschen mehr, gebe ich schon ein bisschen mehr Gewichtung, wie vielleicht jetzt der Martin oder der Fredl, aber im Endeffekt, ja, natürlich ist es klar, sind die Spieler gefordert, logisch, aber auch in gewisser Art und Weise der Trainer, weil er eben gewisse Rahmenbedingungen gibt und ich gewichte das einfach ein bisschen höher, aber grundsätzlich sind wir uns da eh einig.
Ja, und ich möchte noch ein Thema weitergehen, was der Alfred auch aufgebracht hat, Thema Stürmer, die Spielweise, die Rangnick dann wahrscheinlich ihm ja, vorgeben wird. Was macht Rangnick mit Arnautovic, Martin?
Ja, ich hoffe, dass da Arnautovic dabei bleibt, weil er einfach ein Spieler ist, der besondere Momente schaffen kann und ausnutzen kann. Das beweist er jetzt auch in der italienischen Liga. Es wird halt die Frage sein, er ist auch nicht mehr der Jüngste und je älter man wird, desto mehr Erholungsphasen und Regenerationsphasen braucht man. Er hat auch die eine oder andere Verletzung schon gehabt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend auch, glaube ich, oder auch für ihn einen Zugang zum Spieler zu haben, dass der Spieler auch in der Nationalmannschaft die Leistung bringt. Und wenn er wirklich so, wie wir hier drüber reden, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will und wenn es dann darum geht und dann ist so, wie es der Fredl sagt, wird wahrscheinlich auch der Adamu so perfekt eigentlich in das Profil, so wie man das bisher gekannt hat, reinpassen. Aber ich würde es, ja, für meine Begriffe extrem schade finden dann, wenn der eine oder andere Spieler dann eben da rausbleibt, weil er unter Anführungszeichen in das Konzept nicht reinpasst, weil ich finde schon, dass man trotzdem die besten Spieler in der Nationalmannschaft holen sollte, auch mit diversen verschiedenen Charakteren. Und das ist für mich das Spannende, auch als Trainer oder auch von außen immer zu beobachten, wie die als Trainer oder wie du als Trainer versuchst, das zu lösen, dass auch diese verschiedenen Charaktere in einer Mannschaft funktionieren und dann eben auch ihre Leistung auf dem Platz und sich im Endeffekt dann auch für die Mannschaft zerreißen. Und da gehört genauso ein Marko Arnautovic meiner Meinung nach dazu, ganz klar. Es sei denn, er trifft von sich aus natürlich die Entscheidung aufgrund der Verletzungen und aufgrund dieser Erholungsphasen, die du im älteren Semester dann schon brauchst, dass er eben dann nicht mehr für den Nationalmannschaft zur Verfügung steht.
Marc, du kennst ja den Marco natürlich auch sehr gut. Wie glaubst du, geht er jetzt auch dann damit um oder wie entwickelt sich diese Geschichte, sagen wir so?
Also ich bin kein Teamchef, ich kann jetzt nur einen Wunsch äußern. Ich plädiere stark dafür, dass er weiterhin fixer Bestandteil dieser Nationalmannschaft ist. Ob er es dann in jedem Spiel von Anfang an sein wird, das sei dahingestellt. Aber ein Marco kann es einfach immer bringen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass er einfach über außerordentliche Fähigkeiten verfügt. Und er war aus meiner Sicht gesprochen einer der besten Spieler, mit denen ich jemals zusammengespielt habe. Und deswegen kannst du auf so eine Qualität nicht verzichten. Alles, was da hinten nachkommt, ist er bereit, diese Wege zu gehen, kann das körperlich noch, wie ist er intern angesehen, das sind dann Dinge, die kommen danach. Ich glaube, dass er auf jeden Fall weiterhin eine Führungsrolle einnehmen wird können, möglicherweise auch ein bisschen eine andere in mittelfristiger oder kurzfristiger Zukunft. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir leisten kannst, in Anführungszeichen auf Marko Arnautovic zu verzichten. Wie gesagt, weil er nicht jetzt möglicherweise nicht immer von Anfang an spielen wird, aber das musst du auch nicht. Er kann ja auch ein Spiel in 5 Minuten entscheiden.
Alfred, hast du eine andere Meinung mal wieder?
Nein, keine andere Meinung. Insofern ich ja bei meiner These bleiben darf dadurch. Marko Arnautovic ist ein hervorragender Spieler, wissen wir, mit allen positiven wie auch negativen Seiten. Martin hat das schon richtig auch erkannt, wo auch hier Probleme es geben könnte in Zukunft. mit seinem Körper, aber fußballerisch ist er ein klasse Mann, überhaupt keine Frage. So, da beginnt aber dann der erste Kompromiss, weil schon, wie wir gesagt haben, Arnautović wird das nicht machen können, wie ein Adamu zum Beispiel, dass er vorne schon Verteidiger attackiert und so weiter und so vorne, weil das würde seinem Spiel nicht gut tun, weil dann die Kräfteeinteilung über die 90 Minuten, das geht sich dann nicht mehr aus. Daher, hier ist vielleicht dann schon der erste Kompromiss nötig, aber wir müssen einmal Schritt für Schritt machen, nämlich erstens, ich glaube nicht, dass es in der Kaderstruktur jetzt zu Beginn der Ära Rangnick große Veränderungen gibt. Da werden die Spieler, die bis jetzt dabei waren, auch wieder dabei sein, weil neue kann er jetzt gerade nicht erfinden. Wir werden sehen bei der Nations League jetzt dann bei diesen Spielen gegen Dänemark, Kroatien und wer ist der Dritte?
Frankreich.
Frankreich, genau. Frankreich, ja. Dass man hier bereits mal, dass er hier mal als sozusagen als Probegalopp sieht, was sind dann für die Qualifikationsspiele im Herbst oder für die Euro 2024 in Deutschland im nächsten Jahr dann jene Spieler, auf die er sich sozusagen unter Anführungszeichen verlassen kann, die in der Lage sind, halbwegs das zu spielen, was ihm vorschwebt. Daher glaube ich, der Kader wird jetzt einmal gleich bleiben. Rangnick wird sich einmal ein Bild machen über diese Sache. Natürlich die ersten Impulse geben in diese Richtung, wohin der Weg gehen soll. Und dann wird er anhand dieser ersten drei Spiele schon erkennen, wie er in Zukunft sozusagen die Kader zusammenstellt. Und das wird eine spannende Sache, haben aber alle anderen Trainer davor auch nicht gemacht, weil ich behaupte, auch Ralf Rangnick wird den Teamchef nicht neu erfinden können. Das ist nicht möglich. Und daher, es wird keine Wunder geben, es wird normale Arbeit geben. Wir werden uns freuen und wir werden uns wieder ärgern. Und am Ende bleiben wir Österreich.
Ja, hoffentlich wenig ärgern.
Ich möchte mit euch noch das Thema Strukturen auch natürlich angehen, weil das unter Rangnick ja auch hervorgebracht wurde. Und jetzt wissen wir natürlich auch aus den vergangenen Stationen von ihm, er ist jetzt keiner, der sich gern dreinreden lässt. So, Thema Strukturen ist euch wichtig, haben wir auch immer gehört in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren. Marc, erhoffst du dir, dass er sich da eben nicht reinreden lässt und vielleicht auch umrührt beim ÖFB? Oder erwartest du dir es hier vielleicht auch?
Ja, ist ja offen bekanntes Geheimnis, kein offen bekanntes Geheimnis, dass ich da Nachbesserungsbedarf orte beim ÖFB, was die Strukturen betrifft. Und aber nochmal, es geht ja, glaube ich, in erster Linie jetzt mal darum, was wird er mittelfristig auch bewirken können? Welche Kompetenzen werden ihm einverleibt, damit er überhaupt etwas bewirken kann? Und er ist jetzt in erster Linie, so habe ich es jetzt mal verstanden, kann mich jetzt nur wiederholen, als Trainer gekommen. Und alles, was dann da hinten nachkommt am Rattenschwanz, wird jetzt für ihn wenig Einfluss haben, weil es jetzt für ihn darum geht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die bestmöglich performt, die das umsetzt, was er sich vorstellt. Natürlich immer anhand dem gemessen, was seiner Meinung nach möglich ist mit dem vorhandenen Spielermaterial. Und alles, was da hinten nachkommt, na klar, würde ich es mir wünschen, dass auch er quasi da Nachbesserungsbedarf sieht. Und eine ganz andere Frage ist dann einfach, was dann im Endeffekt auch passieren wird. Aber Fakt ist aber auch, dass jetzt, können wir uns auch wieder nur wiederholen, dem ÖFB jetzt mit dieser Verpflichtung eine Schlagzeile gelungen ist. Deswegen Kompliment auch an Peter Schöttl für die Verpflichtung, auch Gerd Miletich. Das ist schon etwas Großartiges. Um auch wieder etwas Kritisches zu sagen, haben wir auch schon beleuchtet, für die österreichische Trainerausbildung ist das jetzt kein Ritterschlag, weil es eben abermals wieder kein österreichischer Trainer geschafft hat. Es wäre ein international auch anerkannter Fachmann mit Peter Stöger verfügbar gewesen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir können jetzt nur dem Ralf Rangnick alles Gute wünschen und was die Strukturen betrifft, ja klar, würde ich mir wünschen, dass sich da mittelfristig auch was ändert. Mit welchem Protagonisten auch immer dahinter, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir den Ralf Rangnick in 4, 5 Jahren fragen, dass er da schon auch eine klare Meinung dazu haben wird.
Kompliment an Miletich und Schöttl, aber wie habt ihr eigentlich die Präsentation gefunden gestern von den dreien am Podium?
Ich hab's nicht gesehen.
Martin? Ich war am Spielplatz mit meinen Töchtern, ich hab's auch nicht gesehen.
Martin?
Das kann man sich auf der ÖFB-Seite nochmal anschauen für alle beide, wenn es euch interessiert. Schaut euch das an. Ja, es
hat man sich man hat so getan, man hätte ja nie damit gerechnet und war das, wie haben sie sich präsentiert?
Ja, das war ja immer schon ein bisschen so das Thema, dass der Präsident nicht so in der Öffentlichkeit oder bei Pressekonferenzen sich darstellen will, rhetorisch und so. Und deswegen war die ganze Präsentation auch ein Stück weit, finde ich, ein bisschen unglücklich, weil im Endeffekt ist ja auch dabei herausgekommen, dass ein Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Es ist herausgekommen, sie haben eine Vereinbarung, das wurde kommuniziert an diese Vereinbarung, werden sich die Parteien halten, wo halt Rahmenbedingungen abgesteckt worden sind. Und ich will noch kurz was zu den Strukturen sagen. Ich bin der Meinung oder ich glaube, das wird sich nicht ausgehen, dass da Strukturveränderungen bewirken kann. Warum? Als Trainer, jetzt speziell auch natürlich Nationalmannschaft, ist natürlich das Hauptaugenmerk, Spieler zu sichten, Spielergespräche zu führen, präsent zu sein bei den Vereinen, präsent zu sein im heimischen Fußball, in den Stadien, da vor Ort zu sein, da für gute Atmosphäre unter den Trainern, unter den Spielern zu sorgen. Das ist ein riesengroßer Akt. Gleichzeitig hat er noch den Beratervertrag, der ja offen kommuniziert wurde bei der Pressekonferenz ja auch, dass er diese Tätigkeit weiterhin nachgehen wird. Das heißt, er wird 6 Tage im Monat, also knapp eine Woche, wird er für Manchester United zur Verfügung stehen in beratender Funktion, wo es auch darum geht, Baustellen abzuarbeiten, dass der Verein wieder in die richtige Richtung gelenkt wird. Das heißt, da kommt auch eine Riesenarbeit auf ihm zu. Und dann jetzt noch davon zu sprechen, im ÖFB dann für Veränderungsstrukturen zu sorgen, das ist schon sehr gewagt, weil es, wie gesagt, sehr, sehr zeitintensiv ist, das ganze Thema anzugehen. Speziell ist es schon sehr alleine zeitintensiv, als Trainer das zu machen, weil das ist ja jetzt nicht nur, dass du dann im Lehrgang dabei bist, sondern so, wie ich es vorhin gesagt habe, du bist eigentlich permanent unterwegs, Spieler zu sichten wieder, mit Spielern in Kontakt bleiben, mit den Trainern in Rücksprache halten, dich präsentieren, den österreichischen Fußball präsentieren, in der heimischen Liga anwesend zu sein und da auch dich zu präsentieren. Also das ist ja jetzt nicht nur diese 10 Tage oder 14 Tage, wo dann der Lehrgang ist. Also von dem her glaube ich nicht, dass das so einfach dann wird, wenn man sagt, man will dann im ÖFB auch noch gewisse Veränderungen voranbringen. Also so viel zu dem Thema dann auch noch. Ja.
Ja,
Aber
und gleichzeitig.
es wird sicher. Sind wir alle d'accord? Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die ersten Länderspiele und dann auf die Qualifikation. Absolut. Ist, so wie ihr alle richtig gesagt habt, es ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung eine super Aktion oder etwas gelungen, was zu präsentieren. Und von dem her erhofft man sich dann natürlich auch dementsprechend auch dann den Output. Und das wird spannend sein, glaube ich, für uns alle, das zu verfolgen. Und deswegen können wir da nur die Daumen drücken, dass das funktionieren wird, ne?
Ja, ich wollte noch kurz anfangen und ich wünsche mir inständigst in erster Linie für Ralf Rangnick selber, der, wie man ja auch weiß, vor seiner Salzburger Zeit auch einige Zeit außer Gefecht gewesen ist, im Stichwort Burnout und dem ist er da geistig nicht so gut gegangen in der Bewältigung von Stress. Und der Martin hat es ja auch gerade angerissen, wir haben es auch am Anfang des Podcasts angerissen, jetzt zwei solche verantwortungsvolle Tätigkeiten auszuführen, da wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, dass er sich da nicht übernimmt oder dass er das auch das unterschätzt hat. Weil nochmal, als Nationaltrainer, Martin hat es auch gerade richtig gesagt, musst du dich zeigen, musst du mit den Medien auch dementsprechend immer wieder kommunizieren, Öffentlichkeitsarbeit, also nur mit der Verkündung von Ralf Rangnick wird sich jetzt da keine Verbindung wieder zu den Fans aufbauen lassen, sondern da muss man auch aktiv da dran gehen und wieder quasi alle mit ins Boot holen. Deswegen wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, dass er da den Umfang nicht unterschätzt hat.
Darf ich noch einen Satz sagen?
Auch dabei.
Zwei.
Gut. Also ich glaube, das Strukturthema ist völlig überschätzt. Das wird aufgeblasen wie ein Elefant. Gäbe es eine Verbandsstruktur, die Erfolg garantiert, würden die alle haben. So, mir kann keiner erklären, dass die belgische Verbandsstruktur das Nonplusultra ist, das kroatische, die sind Vize-Weltmeister geworden, Frankreich Weltmeister, Spanien Weltmeister, Europameister, Deutschland Weltmeister, ich kann es alle aufzählen. Und war dort die Struktur entscheidend? Dass der Herr Funktionär A ja sagt zum Funktionär B? Nein, das ist überschätzt. Unser Verbandsstruktur haben wir, neuen Landesverbandspräsidenten, einen Präsidenten vom ÖFB, Bundesliga etc. Das macht den Spitzenfußball aus. Aber egal wie diese Struktur ist, die Spieler holen die Erfolge.
Fredl, du weißt, bei allem Respekt, du weißt nicht, wie die Entscheidungen in diesen Verbänden getroffen worden sind. Du warst nicht dabei, deswegen kannst du über diese Sachen keine fundierte Aussage geben.
Ich bin ja nur Beobachter von oben und sage dir, wie schaut die Verbandsstruktur von Belgien aus?
Von oben siehst du...
Na, wie ist die Verbandsstruktur von Belgien? Die sind die Nummer 2 jetzt in der Weltrangliste, glaube ich. Haben die eine Verbandsstruktur, dass dieser Erfolg kommt, oder haben die Spieler, dass dieser Erfolg kommt?
Bell, du hast mich vielleicht missinterpretiert, was ich mit Struktur meine. Ne? Da gebe ich dir ja recht, mit im Club ist das natürlich was anderes wie im Verband. Bei mir ging es darum, vielleicht falsch ausgedrückt, was dann, so wie der eine oder andere schon gesagt hat, was das Thema Trainer, Ausbildung, Trainerwesen betrifft, was das Thema Nachwuchsarbeit betrifft, was das Thema Nachwuchs, Nationalmannschaften betrifft. Das habe ich einfach gemeint, ob er da dann sich auch dann noch mit einbindet und da versucht, etwas zu verändern und mit aufzubauen. Auf Clubebene ist ja logisch, wissen wir, ist das ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Ja, also so viel nur ganz kurz zu dem, dass wir da uns vielleicht ein bisschen missverstanden haben.
Nein, ich habe ja gar nicht auf dich Replik genommen.
Ich wollte gerade sagen, Michi,
der gesprochen hat von der.
Er hat den anderen gemeint.
Nein, Martin, dich habe ich nicht gemeint, sondern ich bin eingegangen auf das Thema Strukturveränderungen im ÖFB von Ralf Rangnick. Ja. Irrelevant.
Aber lass mich kurz darauf replizieren, Fredel. Es ist in gewisser Art und Weise für mich, machst du es jetzt zu einfach, wenn du sagst, wenn du diese Verbände aufzählst, Belgien, Kroatien, Deutschland, wie haben die ihre Entscheidung getroffen? Du hast, und du musst jetzt bitte ehrlich sein, keine Ahnung, was hinter den Kulissen passiert ist in der Entscheidungsfindung von diversen Bundestrainern, von diversen Strukturbesprechungen. Hier, anders als in diesen Verbänden, haben wir sehr wohl internes in der Vergangenheit gehört bekommen, auch teilweise öffentlich gemacht durch interne Mitstreiter oder Mitarbeiter im weitesten Sinne, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen worden sind. Und da haben wir schon einen genaueren Blick bekommen, auch teilweise sehr überraschend, und deswegen glaube ich, kann man schon das ansprechen und auch immer wieder einfordern, dass es, so wie es momentan ist, es kann funktionieren, ja, wenn man Glück hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist wahrscheinlich mit einer anderen Struktur viel, viel höher.
Ich glaube, Marc, du meinst in dem Sinn, dass das vereinfacht runtergebrochen wird, ne? Weil wir viel zu viele Personen in diesen Entscheidungen mit drin sind, die informiert werden wollen, die da nochmal drüber schauen wollen, was Thema Verbandspräsidenten im Endeffekt betrifft, sondern dass man das wirklich kanalisiert in quasi wie unter Anführungszeichen auf Clubebene, dass man da wirklich ein Gremium hat. Da kommen die Ideen rein und unten kommt es genauso wieder raus. Aktuell ist es ja so, es kommen sehr, sehr viele Ideen rein, dann durchlaufen die verschiedenen Gremien und dann schaut der da noch rüber, der darüber, und dann kommt unten vielleicht nur ein ganz kleiner Bruchteil raus. Ne? Ich glaube,
mir geht es darum, ja genau, in diese Richtung geht es, und ich habe das ja auch, also ich rede mir eh schon den Mund fusselig seit etlichen Jahren, habe das auch in jüngster Vergangenheit auch probiert, in einem Organigramm darzustellen, wie es professionell wäre, und dabei, und einfach um auch diese Wortmeldungen, die in der Vergangenheit passiert sind, Stichworte, werden offene Rechnungen beglichen, deswegen ist dann immer dabei, Konzept gut, aber zu spät, neuer Kandidat hatte kein Konzept. Das sind alles Sachen, die gehen einfach nicht, wenn man der Sache dienen will. Und es gehört auch endlich mal auch eine Kompetenz verteilt im Sinne von Verantwortung. Ja? Der die Verantwortung trifft, muss auch in der Verantwortung stehen. Der Entscheidung trifft, muss auch in der Verantwortung stehen. Und wie man das bewerkstelligen kann, muss man sich vielleicht Gedanken machen, weil sich immer nur, und da gehe ich jetzt, glaube ich, in die Richtung von Fredel nickend, sich immer nur am Trainer abzuwälzen, ist mittelfristig zu wenig. Ja? Und du musst auch mal quasi die Herren dahinter auch mal in die Verantwortung nehmen, die diese Entscheidungen treffen. Wenn sie es gut machen, kriegen sie Applaus, perfekt. Wenn sie es nicht gut machen, dann muss man auch mal die Frage erlaubt sein, dass man sich hinterfragt und um was es eigentlich wirklich geht. Geht es um die Sache oder geht es um andere Dinge? Und dass diese Sache nicht mehr passiert, deswegen glaube ich, plädiere ich schon seit einiger Zeit dafür, sollte man mal darüber diskutieren dürfen, ob man vielleicht in der Entscheidungsfindung, aber auch in der Kompetenzverteilung und beziehungsweise Verantwortungsentscheidung mal die Strukturen überdenkt.
Dann möchte ich auch antworten, wenn es geht. Oder ist schon zu lang?
Nein, bitte, Fredl, komm.
Wir haben kurz. Wir haben 9 Landesverbandspräsidenten, Ehrenamtliche, ja, die organisieren den Breitenfußball in den Ländern. Die haben mit dem Profifußball nichts zu tun. Profifußball ist Bundesliga bei uns, beziehungsweise Nationalteam, das also auch in dem Bereich tätig ist. Daher würde dein Vorschlag, wenn ich dich richtig verstehe, die Landesverbandspräsidenten von der Entscheidungsfindung für den Teamchef ausschließen.
Weil die Teamchef, einen sind aber nur auch Sportdirektor.
Gut, nicht okay.
Muss nicht einmal ausschließend sein, sondern nicht mehr so viel Gewichtung.
Auf Na, sagen wir so, Sie haben kein Gewicht. Sagen wir so, wer soll dann ein Gremium sein, der darüber befindet, wer jetzt kompetent genug ist, um Sportdirektor und Teamchef zu werden?
Mein Vorschlag war, und ich habe mir darüber lange Gedanken gemacht, ist, dass du einfach eine Art Sportvorstand installierst beim ÖFB. Die Profiabteilung, da rede ich jetzt von der U21, U19, möglicherweise kann man diskutieren, und A-Team wird ausgegliedert aus dem bisherigen Bereich und für diesen Bereich wird ein eigener Sportvorstand, der dem übersteht, installiert. Der ist aber auch entscheidend dafür, wer wird Sportdirektor in diesem Zweig und wer wird Sportdirektor möglicherweise bei dem ausgegliederten Zweig, was die U-Mannschaften betrifft und vielleicht den Breitensport. Und der wiederum wird bestellt, entschuldige Fredl, weil die Frage kommt sicher, der wiederum wird bestellt von der Bundesliga, weil die auch ein Eigeninteresse daran haben, dass das Nationalteam gut performt. Warum? Weil es auch wieder einen Eigennutzen hat. Es würde die Liga nach außen hin stärken. Wenn das Nationalteam gut performt ist, dann macht das die Liga bis zu einer gewissen Art und Weise attraktiver. Und es wäre auch irgendwo eine beobachtende Funktion. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, soll dieser Sportvorstand dann alle 4 Jahre gewählt werden? Warum alle 4 Jahre? Alle 4 Jahre gibt es ein Großereignis. Und wird er möglicherweise auch gewählt von den derzeit amtierenden Sportdirektoren der Bundesliga? Warum, habe ich jetzt hier gerade erläutert, weil die auch ein Eigeninteresse daran haben, dass Nationalteam erfolgreich spielt. Und so darf sich niemand so sicher sein, dass er da arbeiten kann und hat einen Posten für alle Ewigkeit, sondern muss ich immer darauf bestrebt sein, dass Erfolg da ist, dass möglicherweise eine Entwicklung da ist, in welchen Parametern, die man auch immer bewerten wird können. Aber so ist einfach auch immer eine Profis für Profis denken einfach da. Und das ist es längst an der Zeit, finde ich.
Aber ein Haken. Und dieser Haken, an dem kann sogar ein Walfisch hängen. Der lautet, du behauptest Sportvorstand, der ernannt wird von mir aus, wie du sagst, von 10 Sportdirektoren der Bundesliga.
Möglicherweise,
ja. Aber wer bestellt denn die Sportdirektoren der Bundesliga? Die bestellen ja auch wieder Funktionäre. Woher haben die Kompetenz festzustellen, dass ein Sportdirektor für den eigenen Verein der Richtige ist oder der Kompetente? Verstehst du? Irgendwann endet eine Kette von Entscheidungen, die endet immer bei Ahnungslosen. Daher, dein Vorschlag ist Deus ex machina. Du schaffst einen Gott aus der Maschine, aber die Wahrheit ist, alle Entscheidungsträger enden irgendwann mal in der Ahnungslosigkeit. Weil welcher Präsident kann darüber befinden, dass ein Sportdirektor der Richtige ist für seinen Club? Es geht nur um Entscheidungen. Einer muss Entscheidungen treffen.
Fredl, runter mit Puls. Einatmen, ausatmen. Die Bundesliga installiert Sportdirektoren und kann deren Erfolg sehr wohl messen. Schauen Sie auf die Tabelle, sind wir gut unterwegs, sind wir nicht gut unterwegs. Sie arbeiten in einer Profi-Umgebung und wissen, was das Profigeschäft für Anforderungen hat. Punkt Nummer 2. Natürlich, ich habe es vorhin auch erwähnt, natürlich hast du nie eine hundertprozentige Sicherheit, dass wenn du an diesen Strukturen, wie ich es jetzt gerade probiert habe zu erläutern, etwas änderst, dass sich dann sofort der Erfolg einstellen wird. Aber du hast auf jeden Fall eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich Erfolg einstellen wird. Warum? Weil Profis für Profis entscheiden. Und weil man sich gegenseitig auf die Finger schaut und sich nie jemand so sicher sein darf, dass er für alle Ewigkeiten den Posten innehat, sondern er muss daran bestrebt sein. Und da kann man nochmal diese Erfolgsparameter kann man festmachen an diversen Dingen, kann man darüber diskutieren, auch gern öffentlich, woran man die messen soll, aber die sind messbar. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nicht funktionieren, ja?
Martin, der Alfred hat gesagt, das Thema ist irrelevant. Ich glaube, so irrelevant war es gar nicht, weil die zwei, ich glaube, die könnten noch stundenlang darüber sprechen.
Ja, nee, ich würde das ganz vereinfachen. Ich würde einen Vertreter von den Landespräsidenten, weil ich finde, der Breitensport ist die Basis und der Breitensport ist wichtig und ob
Enorm wichtig.
die Profis quasi, ich vergleiche es gerne immer mit der Formel 1. In der Formel 1 werden Techniken, Technologien entwickelt, die wir tagtäglich in unserem Auto, im tagtäglichen Leben verwenden und benutzen dürfen. Und so muss ich es eigentlich, oder so sehe ich es halt eigentlich auch als Nationalmannschaft. Alles, was man oben erarbeitet, muss natürlich unten im Breitensport auf einer gewissen Art und Weise ankommen. Das heißt, ich würde gern sehen, dass man einen Vertreter von den Landespräsidenten in einem Gremium hat, einen Vertreter vom ÖFB und einen Vertreter von der Bundesliga. Und dieses Gremium besteht dann nur aus 3 Personen und dann habe ich kurze Wege und jeder hält selbstständig immer Rücksprache mit seinen Handelnden, Nichthandelnden oder mit seinem Gremium und dann trifft man halt Entscheidungen, geht Ideen durch und so würde man das auch ein Stück weit, glaube ich, ein bisschen vereinfachen. Für mich halt jetzt mal nicht so, wie es der Marc mit Organigramm gemacht hat, sondern einfach kurz und bündig runtergebrochen, kürzere Wege. Ich würde mir kürzere Wege wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass das, was vom Profibereich erarbeitet, entwickelt wird, dass das dann über die Landespräsidenten oder über die Landesverbände weitergegeben wird, so ein Stück weit in den Breitensport, um eben da auch wieder gut arbeiten zu können. Und dann hat man da auch wieder einen Benefit, ja, ganz, ganz simpel dargestellt von meiner Seite.
So, um das jetzt noch einmal runterzubrechen, und dann langsam zu einem Ende zu kommen. Rangnick, ihr seid damit einverstanden? Es
Ja,
Perfekt.
ich bin, natürlich bin ich damit einverstanden. Ein bisschen weint mir schon das Auge, wenn man dadurch eben auch ein bisschen die so jahrelang eigene Trainerausbildung ein bisschen ins Bein geschossen hat. Weil es wäre jetzt gerade ein sehr renommierter österreichischer Trainer Marc gewesen. Mir tut es leid von Peter Stöger, aber natürlich, Rangnick ist ein international klingender Name. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Konzepte, seine Ideen umsetzen kann mit dem vorhandenen Spielermaterial, weil es einfach auch für ihn eine komplett neue Arbeitsweise auch bedeuten wird, Nationaltrainer zu sein. Er ist weder Berater, noch ist er Sportdirektor, noch ist er Vereinstrainer. Also da wird er was komplett Neues kennenlernen und ich wünsche ihm auf diesem Weg vom Herzen das Allerbeste und drücke die Daumen, dass das funktioniert.
Alfred, tut es dir auch um den Peter Stöger leid? Es hat ja oft lange geheißen, warum, also der ist nicht verfügbar, es geht nicht. Jetzt wäre er verfügbar, jetzt entscheidet man sich für einen anderen.
Ja, meine Einstellung habe ich schon geäußert, im Sinne von Österreicher. Ich bin schon gespannt, welches Trainermaterial der Ralf Rangnick noch mitbringt zum ÖFB und wie darauf das Zuschauermaterial reagiert in den
Er bringt
Stadien.
Lars Cornetka mit, das
Und
kann ich dir schon
das
sagen. Da
siehst du,
spreche ich jetzt
sind
relativ
wir schon
klar.
beim ersten Thema. Wahrscheinlich ein Mann, der dann die Hauptarbeit auch leisten wird, eingedenk des Umstands, dass eben Rangnick auch noch mit Manchester auch zu tun hat. Also er wird sicher der sein, der oft auf den Fußballplätzen anzutreffen sein wird und sozusagen den Kader lichtet oder sichtet. Daher insgesamt wir, das Expertenmaterial, das Zuschauermaterial, das Präsidentenmaterial, das gesamte Fußballermaterial ist sehr gespannt, wie wir in
Lass
2 Jahren über die Ära Rangnick referieren werden.
dann Sarkasmus bitte weg.
Nein, ich muss das bringt mein Blut in Wallung.
Nein, jetzt weiß ich nicht, irgendwer muss mir jetzt hinten das Messer auserzählen. Ich weiß, ich muss meine Frau jetzt noch gleich fragen.
Martin, hast du noch was am Herzen? Oder lass uns kurz sein, bevor der Alfred da wirklich noch
Ja,
komplett auszuckt.
ich finde es extrem schade, dass es kein Österreicher geworden ist, muss ich auch ganz klar sagen, weil wir schwärmen oder wir werden international auch sehr gut angesehen aufgrund unserer Trainerausbildung und aufgrund dieser Faktoren, die ja heute auch schon der Fredler auch gesagt hat und der Marc. Also wir rühmen uns für unsere Trainerausbildung und auch österreichische Nationalmannschaft, österreichischer Staatsbürger, Nationalspieler dürfen nur Österreicher sein, sehe ich genauso. Dann sollte auch der Teamchef ein Österreicher sein. Er repräsentiert das Land. Das finde ich schade, dass das dieses Mal nicht geklappt hat. Unter dem Aspekt natürlich, dass ein Trainer zur Verfügung gestanden wäre oder auch der eine oder andere natürlich aus der Clubebene sich dafür geeignet gewesen wäre. Die Namen kennen wir ja alle. Das finde ich extrem schade. Und auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch jeden Trainer, der jetzt den Nationalmannschaft übernimmt, unterstützen und Das ist natürlich, finde ich, auch unsere Aufgabe als Sky-Experten. Und von dem her freue ich mich darauf. Ich freue mich darauf zu sehen, wie ihr das Ganze macht. Das ist für mich als Trainer auch immer spannend zu sehen, andere Trainerkollegen, wie die gewisse Sachen oder gewisse Dinge angehen, wie sie Dinge abarbeiten, wie sie es aufbauen, wie die Sichtweise ist. Ich finde, da kann man von jedem etwas lernen. Wird für uns, glaube ich, alle noch mal ein bisschen spannend sein, wenn man ein bisschen näher dann eben mit einem Rangnick zu tun haben wird und kann. Das finde ich als spannende Geschichte. Aber wie ich schon häufiger gesagt habe, die Wahrheit liegt auf dem Platz und da sind die Spieler dafür zuständig, die dann im Endeffekt da Gas geben müssen.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch für diese doch lange, ausführliche Diskussion, eine angeregte Diskussion, und ich hoffe, ihr versteht euch dann, wenn ihr euch wieder das nächste Mal seht
Ja, immer.
im
Ich
Sky-Studio.
respektiere doch die Gedanken und die Ansichten jedes Einzelnen von uns. Das ist ja das Schöne. Ich finde das
So ist es.
überragend und toll, die Ausführungen zu folgern. Und das macht den Fußball ja auch spannend und interessant. Und das ist ja das Schöne.
Danke für die Diskussion. Ihr habt es mir so leicht wie fast noch nie gemacht, denn ihr habt euch da selbst immer und wieder die Bälle zugespielt, beziehungsweise euch
Marc, wo fährst denn du hin?
Duelle geliefert.
Zum Sport, ich komme eh schon viel zu spät. Ich habe jetzt einen Charity-Kick.
Es tut mir leid, dass ich das Strukturenthema aufgebracht habe. Tut mir leid, Marc, dass das jetzt halt so ausgeartet ist.
Nein, alles gut. Es gehört diskutiert und ist ja wichtig, dass man da drüber diskutieren soll. Passt schon, alles gut.
Ich
Hat
habe
Spaß
überlegt, ob
gemacht.
ich es noch mache oder nicht, aber dass dann der Alfred so abgeht, mit dem habe ich nicht gerechnet.
Ich muss zum Bauernmarkt, auf Wiedersehen.
Fredel, Baldrian tropfen und wieder Ruhe einkehren lassen.
Bravo, danke für den Hinweis.
Danke nochmal an euch, danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Ihr wisst, oder Sie wissen natürlich, bei Sky gibt es dann die Champions League, die Europa League und die Bundesliga wieder dann am nächsten Wochenende. Bis bald.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.